Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
In einigen Ländern dieser Welt gibt es noch eine Regierungsfunktion für ihn. In den meisten ist er eher mit dem Verwalten von Besitz und Titeln beschäftigt, aber auch das kann enorm anstrengend sein für den Hochadel. Über Jahrhunderte hat er die Geschicke in der Welt geregelt. Was allerdings den Hochadel vom niederen Adel unterscheidet und wie es um den Adel steht, müssen wir uns jetzt eventuell schon Sorgen machen und vielleicht wieder irgendwelche Apanagen zahlen. Das besprechen wir selbstverständlich mit unserem Adelsexperten Jürgen Worlitz, der entgegen landläufiger Meinung auch einer von uns ist, also aus dem gemeinen Volk. Guten Morgen, Genosse Worlitz.
Hallo, Herr Worlitz.
Ja, guten Morgen.
Herr Worlitz, erklären Sie es doch mal ganz kurz in Sachen Begrifflichkeiten auf. Was ist jetzt Hochadel und was ist niederer Adel?
Naja, Hochadel ist, wie der Name schon sagt, das sind die, die ganz hoch sitzen oder saßen. Also hoch zu Ross auch früher, die also im Feld vorne an marschierten oder das Ross traben ließen. Und heute verstehen wir eben unter Hochadel einmal alle die regierenden Königshäuser in Europa. Dazu gehört auch Fürst Albert als Fürst eben. Und aber auch diejenigen, die mal regiert haben. Zum Beispiel die Nachkommen von Kaiser Wilhelm bis hin zu Fürst Schaumburg Lippe, den wir ja als Schaumi alle kennen. Also die gehören alle zum Hochadel.
Gut, okay, Herr Worlitz. Das heißt also, ursprünglich war der Hochadel wirklich mal was Nützliches, weil die sind sozusagen im Felde vorne an und haben für die gute oder auch nicht so gute Sache eingestanden, nämlich selbst mit Schwert und Schild hoch zu Pferde. Und heute wird es nur noch so weitervererbt, oder wie?
Ja, richtig. Sie haben ja früher dadurch, dass sie eben die Macht gefestigt haben, haben sie sich eben auch was leisten können, haben Steuern eingezogen, haben Schlösser gebaut, aber sie mussten dafür ja auch das Land verwalten, sie haben Gehälter gezahlt, sie haben Militär aufgestellt, also es war eine ganze funktionierende Einheit, wie wir das heute ja in jedem Staat kennen. Heute haben die Könige, denken wir an den von Schweden, nur noch repräsentative Aufgaben, so wie unser Bundespräsident. Sie sind halt da, irgendeiner muss ja vorneweg, also eben hoch oben sitzen.
Ich kann mir vorstellen, wenn man überhaupt adelig ist, dann ist niederer Adel zu sein so richtig Arschkarte, weil man guckt immer auf die nach oben, man hat zwar das Gefühl, man ist so ein bisschen was Besseres, aber sowas richtig Tolles ist man nicht. Gibt's viel Neid vom niederen Adel zum Hochadel?
Ach, das will ich nicht sagen, denn es gibt ja bei uns im Hochadel, gerade jetzt in Deutschland, von den also entmachteten Dynastien viele, die gar kein Geld haben. Und da gibt es welche im niederen Adel, ich sag mal irgendein Gutsherrn, ein ganz bekannter ist zum Beispiel hier im Norden Deutschland Baron Enno von Ruffin, der Ehemann von Vicky Leandros, der hat ein schönes, großes Gut, macht dort seine Märkte, also ich denke mal, der braucht nicht neidisch zu sein, da wird so mancher aus dem verarmten Hochadel auf ihn runterschielen.
Ach so, das geht dann so nach dem Motto, ach guck mal, da kommt der Fürst, dem stecke ich mal einen Zehner zu, dem geht so schlecht, ja?
Man sagt ja auch Geldadel und Geldadel, der kann auch verdammt hoch sitzen.
Und Geldadel ist ja durchaus auch der Adel, der sich dann Adelstitel irgendwie dubios kauft, weil die müssen ja erstmal richtig Kohle haben, um an so einen Adelstitel ranzukommen. Sind die denn irgendwie anerkannt beim Hochadel oder lacht man über die?
Ja, über die lacht man, das kann man schon sagen. Es ist ja auch kein Titel mehr in Deutschland, sondern nur noch Bestandteil des Namens. Und den kann man eigentlich nicht kaufen. Man kann sich nur eben halt ein Adoptivvater gefügig machen durch Geld, indem man sagt, ich unterstütze ihn schon mal vorab mit 30, 40, 50.000 Euro. Und dafür nimmt er mich dann an so eine Stadt an. Und dann bekomme ich seinen Namen. Also man ist nicht etwa Prinz von Anhalt, sondern man heißt, nehmen wir mal einen Bekannten, Markus Prinz von Anhalt. Das heißt, das Prinz wird dahinter gestellt.
Ah, okay. Es ist also gar nichts wert. Der hat sich also verhohnepiepeln lassen.
Naja, das nur nicht. Das ist, wir wissen ja auch, Schein und Sein. Das geht bei uns so ein bisschen durcheinander. Und ich denke mal, was alle von denen sagen, ein Name, der fürstlich oder königlich klingt, der öffnet schon Tor und Tür. Denn eins ist ganz gewiss, und darum sprechen wir ja auch darüber, wenn sich jemand vorstellt mit einem Krönchen auf der Visitenkarte, da guckt man sofort hin, der bleibt in Erinnerung, den mustert man von Kopf bis Fuß. Heißt man dagegen Schröder, Meier oder Müller, ist man auch ganz schnell wieder draußen und überhaupt nicht in Erinnerung. Und das ist vielleicht der große Unterschied. Auf den Adel reflektiert heute jeder. Das ist, trotzdem es ihn eigentlich nicht mehr geben darf in Deutschland, ist es eine Klasse für sich.
Heißt man, Schröder kann man höchstens versuchen, Bundeskanzler zu werden oder sowas ähnliches. Wie ist es denn eigentlich, kann man sich denn beim Adel hochschlafen? Entschuldigung, ich wollte sagen hochheiraten. Also kann man als niederer Adeliger vielleicht ein kleines Prinzesschen heiraten oder ist das so, dass der Hochadel eher unter sich bleibt?
Nein, das, man kann die natürlich heiraten, bloß dann wird das hübsche kleine Prinzesschen abgestuft. Das heißt, der Mann kommt nicht hoch, sondern die Frau kommt runter.
Nein.
Das geht natürlich. Also ebenbürtig oder standesgemäß heißt es tatsächlich im wahrsten Sinn des Wortes auf einem Stand oder auf derselben Stufe geboren. Aber wir wissen ja heute in den Königshäusern durch Mary, durch Letizia, durch Maxima, die nächste Woche Königin wird der Niederlande an der Seite ihres Mannes, da verwässert das. Also das blaue Blut ist längst nicht mehr so tiefblau, wie es mal war.
Das ist vielleicht doch ganz gut, weil der Genpool war ja doch relativ eng geworden. Wie heißt so schön? It's lonely at the top. Über den Hochadel sprachen wir mit unserem Adelsexperten Jürgen Wornitz. Vielen Dank und machen Sie es gut.
Dankeschön.
Jo, tschüss.
2-1.
Wenn Sie mal eben hochgucken würden, liebe Hörerinnen und Hörer.
Moment, ich guck mal hoch.
Ja.
Blauer Himmel.
Ja, da sehen Sie nichts weiter. Aber glauben Sie uns, da ist richtig was los, da oben im All, rund um die Erde. Neben unzähligen Satelliten kreist auch jede Menge Schrott und Müll um unseren Heimatplaneten. Wie viel und was alles, das weiß Andreas Schütz, der Pressesprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Und der ist jetzt am Telefon. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wie viel Müll und Schrott fliegt da über unseren Köpfen rum aktuell? Weiß man das überhaupt?
Man weiß es ungefähr. Man geht davon aus, dass es ungefähr 16.000 erfasste und kategorisierte Teile gibt, die größer sind als 10 Zentimeter. 750.000 Teile größer als 1 Zentimeter. Und jetzt kommt's. 150 Millionen Teilchen größer als 1 Millimeter.
Millionen?
Millionen.
Größer als 1 Millimeter, also eine als Schraube und so. Das ist ja verrückt. Was ist denn das für Zeug? Also gerade so das größer als 1 Millimeter, das muss doch relativ klein sein.
Ja, diese Schätzung beruht auf mathematischen Modellen. Man geht ja erstmal davon aus, Weltraumschrott per Definition. Es sind Teile, die vom Menschen ins All gebracht worden sind, aus unterschiedlichsten Ursachen, wie zum Beispiel Kollisionen entstanden sind und keine Funktion mehr erfüllen. Das reicht von der Raketenoberstufe über den ausgedienten Satelliten, über verloren gegangenes Werkzeug bis hin, wie gesagt, zu den kleinen Teilchen. Von größer als 1 Millimeter.
Okay, und wenn wir von diesem Weltraumschrott sprechen, ist es also menschengemacht. Ist denn da rundherum trotzdem noch viel mehr los? Ich sag mal so Gesteinsbröckchen aus dem All, die da sind und wir machen uns hier umsonst heiß? Oder sind wirklich wir das, die quasi den Luftraum über der Erde verschmutzen?
Also den Luftraum über der Erde, den Weltraum über der Erde bis in Höhen, bis in Entfernungen von 1500 Kilometer, da ist es ein menschengemachtes Problem. Das, was dort an Meteoriten, Asteroiden und sonstigen, das ist weiter weg und kreuzt die Erdbahn in unregelmäßigen Abständen. Das hat man schon im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon.
Jetzt wissen wir, welche gigantischen Mengen an Schrott da oben ist. Jetzt gibt es da ein paar interessante Fragen. Die allerinteressanteste wahrscheinlich, kommt das Zeug runter irgendwann?
Ja, es kommt runter, aber da muss man auch wieder die Entfernung von der Erde rechnen. Das heißt, in einer Höhe bis zu 400 Kilometern ist die Fort Weil Tower von Weltraumschrott circa ein Jahr. Gehen wir dann in Höhen, wo die meisten Weltraumaktivitäten stattfinden, 800 bis 900 Kilometer. Dort kann sich solch ein Teil bis zu 150 Jahre aufhalten.
Sehr schön. Jetzt lasse ich mal hier den interstellaren Hausmeister raushängen und stelle die durchaus berechtigte Frage, wer räumt das da weg?
Damit sind wir gerade beschäftigt, uns Gedanken zu machen, wie wir das wegräumen. Es gab in den letzten Jahrzehnten schon verschiedene Ideen. Die Japaner hatten mal die Idee, ein großes Netz durchs Weltall fliegen zu lassen und dieses einzusammeln. Aber man stelle sich das mal vor bei Geschwindigkeiten um die 28.000 Stundenkilometer. So ganz einfach ist es nicht. Es gibt da gegenwärtig international verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel die Deos-Mission, die deutsche orbitale Servicing-Mission, einen kleinen Satelliten mit 2 Greifarmen, der dann größere Teile gezielt in der Erdatmosphäre zum Absturz bringen kann.
Ich meine, jetzt gibt's ja auch langsam schon die ersten zarten Schritte in Sachen kommerzielle Raumfahrt und so private Betreiber. Vielleicht schicken die einfach mal irgendwann einen großen Elektromagneten hoch, sammeln das Zeug ein, weil ich nehme an, so ein Schrott hat doch auch einen schönen Wert. Ist doch eine Menge Edelmetall dabei, oder?
Da ist eine Menge Edelmetall dabei.
Aber Edelmetall ist nicht magnetisch.
Ach so, blöd.
Den Satellitenbau anschaut.
Schade.
Hat ja vor Jahren die schwere Kollision eines Kosmos mit einem Iridium-Satelliten gegeben. Damals sind 6.000 Teile entstanden, größer als 10 Zentimeter, die in einer Wolke um die Erde kreisen. Diesem könnte man sich sicherlich mal widmen. Und wie gesagt, daran ist man im Plan, in den nächsten Jahren solche Missionen zu starten.
Nächsten Jahre ist ein schönes Stichwort. Wie schnell wächst denn dieser extraterrestrische Müllberg? Ist es so, dass wir das einfach jetzt über die letzte Zeit angefuttert haben und die nächsten 50 Jahre bleibt es entspannt? Oder steigt das exponentiell?
Weder das eine noch das andere steigt das an, denn seit Mitte der 90er Jahre gibt es die internationale Verpflichtung, dass wer etwas in den Weltraum bringt, diesen auch aufzuräumen hat. Das heißt, das, was an einer Mission nicht benötigt wird, wie zum Beispiel Oberstufen oder Antriebsteile, nach Erfüllung ihrer Aufgabe wieder gezielt zurückgeführt werden. Und insofern ist gegenwärtig die Zunahme von Weltraumschrott, sofern es nicht zu Kollisionen kommt, relativ gleichbleibend oder eben nur leicht ansteigend.
Irgendwann kommt da wahrscheinlich wie bei dem Film Spaceballs die gigantische Weltraumputze. Herr Schütz, bis dahin bleibt dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die ja viel Forschung machen, vor allem eins, nämlich magnetisches Edelmetall erfinden.
Ja, da würden wir uns mal Mühe geben. Ich werde dran denken und werde mal Bescheid sagen, wenn es soweit ist.
Andreas Schütz, der Pressesprecher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, über den Weltraumschrott hoch oben über der Erde. Vielen Dank, schönen Sonntag.
Danke.
Danke, ciao. Ciao.
Tschüss.
2 auf 1.
Unser Thema ist ja hoch heute, deswegen sprechen wir jetzt über folgendes Thema. In Deutschland herrscht nämlich Fachkräftemangel, das hören wir immer wieder.
Man merkt es ja auch bei uns.
Gibt es auch Ideen, Ansätze und Programme, mit denen man hochqualifizierte Fachkräfte aus anderen Ländern dazu bewegen will, nach Deutschland zu kommen? Bei uns nicht. Eigentlich jedoch müssten wir nur unsere eigenen Hochqualifizierten vom Abwandern abhalten, denn in Deutschland, da schrumpft die Einwohnerzahl quasi. Und zwar dadurch, dass in den letzten 20 Jahren 500.000 Menschen mehr aus als eingewandert sind. Wie das kommt und wie viele davon begehrte Fachkräfte waren, das erklärt uns der Migrationsforscher Klaus Bade. Wunderschönen guten Tag, Herr Bade, sind Sie da?
Ich grüße Sie, ich bin vorhanden.
Perfekt, wunderbar. Ich habe gerade schon mal einen Fehler eingebaut. Natürlich schrumpft die Einwohnerzahl Deutschlands nicht, aber es wandern trotzdem mehr Leute aus als ein. Das ist richtig, oder?
Jein, das muss man etwas differenzierter sehen. Einmal haben wir jetzt momentan gewaltige Wanderungsgewinne, also das Gegenteil sozusagen ist richtig, wenn man auf die Gesamtzahlen schaut. Bei diesen Gesamtzahlen stellt sich nämlich heraus, dass wir in 2010 ein Wanderungsplus von 128.000, in 2011 sogar ein Plus von fast 280.000 hatten, also klar Einwanderungsland, aber wenn man auf die deutschen Staatsangehörigen selber guckt und nicht auf alle Leute inklusive der Ausländer, dann stellt man fest, dass da ein ganz komisches Ergebnis zustande kommt. Denn wir haben ja lange Zeit die Aussiedler, die nach Deutschland kamen, insbesondere aus der GUS, als rückwandernde Deutsche gezählt. Das hat unsere ganze Statistik verfälscht. Wenn man die Aussiedler rausrechnet, dann stellen wir fest, allein in den anderthalb Jahrzehnten vor 2009 gab es zum Beispiel rund 500.000 mehr deutsche Auswanderer als deutsche Rückwanderer. Und wenn man 2011 mit 280.000 plus nimmt und dann, das sind die Gesamtzahlen, auf die Deutschen selber guckt, dann stellt man fest, dass nach wie vor auch in diesem Spitzenjahr 2011 noch mehr als 23.000 minus aufgelaufen sind bei dem Wanderungsverhalten der deutschen Staatsangehörigen. Mhm. Summa summarum, also gewaltiges Einwanderungsland, aber Verluste bei den eigenen Staatsangehörigen, die nach wie vor mitgehen, das sind meistens gut qualifizierte Leute.
Okay, also jetzt kommen wir nämlich sozusagen mal so ein bisschen auf den Punkt, über den wir auch besonders sprechen wollen, denn mir ist ja eigentlich egal, wer hier ist, ob Deutscher oder anderer Staatsangehöriger, solange er nett ist, so, aber für die Wirtschaft und für viele Industriezweige ist es wichtig, dass vor allem auch Hochqualifizierte hier sind. Und damit scheint es ein Problem zu geben, weil hochqualifizierte Deutsche auswandern. Warum machen sie das? Ist es hier nicht schön oder sind die Jobs woanders schöner?
Es gibt eine Menge von Gründen, die dazu aufgeführt werden. Gerade bei Medizinern konnte man das genau überprüfen. Die sagen, da sind zum einen mal die scharfen Kommandostrukturen in den Krankenhäusern, man nennt das steilen Betriebshierarchien. Da ist die zunehmende Umwandlung von Ärzten in Verwaltungsangestellte, die den ganzen Tag über den Papierkram erledigen. Bei manchen spielen auch Gehaltsfragen eine Rolle und dergleichen mehr. Hinzu kommt, dass in Deutschland Ausgebildete rasanten Absatz sozusagen im Ausland haben, weil unsere Ausbildung außerordentlich gut ist. Kurzum könnte man bei den Ärzten sagen, es gehen in zunehmendem Maße Ärzte ins Ausland. Wir sind darauf angewiesen, gerade aus dem Osten Ersatzkandidaten sozusagen nachzuholen. Aber insgesamt, das ist das entscheidend Wichtige bei der Sache, der Trend, dass Mittel- und Hochqualifizierte abwandern und Geringqualifizierte nach Deutschland zuwandern, der konnte gestoppt werden, wenn man auf die Gesamtheit der Wanderungen schaut. Die Zuwanderungen aus der EU, das sind 2/3 aller Zuwanderungen, helfen, die Überalterung der Gesellschaft und den Fachkräftemangel abzufedern, und sie stärken damit die sozialen Sicherheitssysteme. Wir sind also in einem positiven Trend drin, wenn wir nicht auf die eigenen Staatsangehörigen schauen, sondern so argumentieren, wie Sie es gerade getan haben, egal ob es Deutsche sind oder Fremde sind oder Zuwanderer sind, wir schauen auf die Gesamtheit, dann ist Deutschland im Plus und wir sind auf einem guten Weg. Ob der anhält, ist eine ganz andere Frage.
Dann hoffen wir, dass der Fachkräftemangel demnächst nicht mehr so groß ist, weil aus der EU mehr Qualifizierte nach Deutschland kommen. Wir brauchen dringend qualifizierte Telekommunikationstechniker, das haben Sie auch an der Leitung gehört. Wir bedanken uns sehr herzlich dennoch beim Migrationsforscher Klaus Bade, der mit uns über die Abwandernden, Zuwandernden und teilweise auch Bleibenden Hochqualifizierten sprach. Dankeschön.
2-1.
Wie sagte Lord Buckley in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts so schön? Hipsters, Flipsters and Finger-Poppin' Daddies. Aber die Hipster, die es heute gibt, die durch Brenzel einziehen, Smoothie und Milchkaffee mit Sojalatte trinken, eine Hochwasserhose anhaben, Jutebeutel auf der Schulter und eine Fensterglasbrille auf der Nase balancieren, ob sie die jetzt benötigen mit Dioptrien oder nicht, die kann er nicht gemeint haben. Also, wir sind selber überhaupt keine Hipster. Ich würde sagen, wir sind Anti-Hipster und deswegen wollen wir uns über den Hipster, das unbekannte Wesen, ein bisschen etwas erzählen lassen. Speziell über die Hochwasserhosen. Der Kollege Manuel Lorenz des Online-Magazins Futter.de ist in Berlin aufgewachsen, lebt jetzt im Schwabenland und hat den Artikel "Warum wir dem Hipster dankbar sein müssen" geschrieben. Und das wollen wir nur wirklich genauer wissen. Guten Morgen, Manuel.
Hallo, Manuel.
Guten Morgen.
Manuel, ganz kurz mal zu deiner persönlichen Vita. Normalerweise kommen die Schwaben doch hierher. Warum bist du den umgekehrten Weg gegangen?
Also eine kleine Korrektur. Freiburg liegt natürlich im Badenerland und in Schwaben. Vielleicht war das der Grund. Ja.
Unser Redakteur ist Hipster, sorry, der ist nicht vorbereitet.
Ja, genau, das merke ich. Nee, kleiner Scherz. Natürlich geht eigentlich der Weg andersherum. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe irgendwo hin, wo man gut studieren kann, in Ruhe, abgeschieden von der Welt und habe mich dann nach Freiburg zurückgezogen. Und wie es dann so ist, bin ich halt hier hängen geblieben.
Ja, es geht nicht um die vielen Sonnenstunden.
Hast alles Mögliche gemacht, nur nicht studiert. Das ist halt so. Das ist aber schön. Das ist in Ordnung. Unseren Segen hast du auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir doch nochmal über den Hipster sprechen. Du sagst sozusagen, wir müssen ihm dankbar sein. Wieso das denn?
Meine These ist, dass der Hipster viel für die Gegenwartskultur getan hat. Die meisten Kritiker meinen ja, dass er nur eitel ist und sich selbst beschaut und nicht produktiv ist. Ich glaube aber, dass er drei verschiedene Dinge gemacht hat. Er hat Subkulturen wieder aufgefrischt, die abgestanden waren. Er lehrt uns das Alte zu schätzen und er macht hässliche Dinge wieder schön. Mhm.
Okay, und was ist das Beste, was der Hipster wieder rausgekramt hat aus unserer aller Vergangenheit?
Was er rausgekramt hat, weiß ich nicht, das Beste ist wahrscheinlich, was er hervorgebracht hat, ist Club Mate, wobei er den selber nicht produziert. Das Beste, was er herausgebracht hat, ist vielleicht die Schallplatten, ja, die hat er ja wieder aufgekramt und auch Kassetten, deren Leiern wir schon längst wieder vergessen hatten. Was ich auch ganz schön
Das finde, ist das Beste? Ist, ich glaube, das Interview ist beendet, oder? Ja, nee, erzähl weiter bitte.
Ja, ich finde auch, dass er tolle Kuchensorten wieder rausgegraben hat, ja, die wir ganz vergessen hatten. Früchte bzw. Gemüse wie Rhabarber, säuerlicher Geschmack, das kannten wir alles gar nicht mehr. Das können wir jetzt alles wieder dank dem Hipster genießen.
Ich kannte und schätzte Rhabarber mein Leben lang. Lass uns über die Hochwasserhosen sprechen. Das ist nichts Gutes. Das kommt auch aus keiner mir bekannten positiv besetzten Subkultur. Wie stehst du dazu?
Die Hochwasserhose hat den Vorteil, dass man mit ihr durch hohes Wasser laufen kann. Ja, wie der Name schon gesagt.
Was es in Berlin ja nicht so oft gibt, nicht?
Naja, ich glaube, die Niederschlagsraten in Berlin, was Regen angeht, sind auch relativ hoch. Aber man kann natürlich davon halten, was man will. Es ist einfach so, dass die Ästhetik sich ein bisschen entwickelt. Und zurzeit mögen Menschen eben Hosen, die unten etwas weniger haben und früher waren es halt die Baggies, jetzt sind es Hochwasserhosen. Also ich finde, daran ist eigentlich nichts auszusetzen. Ich trage selber keine Hochwasserhosen, aber ich finde, das sieht manchmal ganz witzig aus.
Manuel, jetzt hilf uns nochmal ganz kurz. Weiß ein Hipster eigentlich, dass er ein Hipster ist oder sind die Grenzen da irgendwie fließend?
Ich glaube, er weiß es, aber er würde es natürlich nie zugeben. Das ist ja oft so, dass man, wenn man irgendeiner Minderheit angehört, die sich durch Individualismus hervortun möchte, dass man dann sagt, nein, ich bin natürlich nicht einer von diesen, weil sonst wäre man ja nicht besonders. Also das ist ein bisschen das Problem, mhm. aber man erkennt sie natürlich von ziemlich weit entfernt schon.
Ein bisschen wie bei Monty Python, ihr seid alle verschieden.
Ich nicht.
Genau. Jetzt gibt es eine Kollegin von uns, die keine Hipsterin ist, das hat sie gar nicht nötig, die hat einen Jutebeutel, da steht drauf, ich bin eine Jute. Das finde ich super. Was würdest du sagen, was ist der Jutebeutel-Aufdruck, der dich am meisten geprägt und beeindruckt hat?
Also ich bin eine von den Juten, ist natürlich der Klassiker. Ich habe mal irgendwie so ein Andy Warhol-Zitat auf einem YouTube-Beutel gesehen, wie ging das nochmal? I don't read books, I look at pictures. Das fand ich ganz schön. Aber es gibt da viele Sprüche und ich glaube, der Jutebeutel ist eigentlich auch schon relativ gestern. Hipster rennen ja heutzutage eher mit so Turnbeuteln herum. Also ich glaube, das ist eigentlich das, was der Hipster heutzutage macht.
Und weißt du, wo die her hat? Aus dem Fundbüro der BVG, die haben wir nämlich früher alle im Bus liegen lassen, damals, als wir in der Schule waren, in guten alten 80er Jahren. Da holen die Hipster das Zeug nämlich her. Über den Hipster, seine Hochwasserhosen und die Taschenmode sprachen wir mit Manuel Lorenz vom Online-Magazin Futter.de. Vielen Dank, Manuel, und schönen Sonntag noch.
Danke, gleichfalls.
Ciao. Und schönen Gruß nach Freiburg.
Ciao. 2:01.
11:08 Uhr, Sie hören 2:01. Unser Thema heute ist hoch und Sie wissen, Radio 1 will mit Ihnen ganz hoch hinaus. Sie haben es wahrscheinlich im Programm schon mitbekommen. Radio 1 präsentiert die Berliner Expedition. Wir wollen Sie auf einen 8000er bringen. Einen echten 8000er, also quasi eine Expedition ganz hoch in die Berge. Ich persönlich würde es mir nicht zutrauen. Wahrscheinlich wäre ich auch gar nicht prädestiniert dafür, aber Sie trauen sich das zu. Wir haben schon jede Menge Anmeldungen bekommen. Die Expedition wird durchgeführt von Mario Bornschein. Das ist der Mensch, der den Laden der Aussteiger macht, unter anderem, und aber eigentlich vor allem eins ist ganz hoch oben in höchster Höhe. Und jetzt ist er ziemlich weit unten hier bei uns im Studio nämlich. Herzlich willkommen, Mario.
Einen schönen guten Morgen.
Hallo Mario, du bist prädestiniert. Sven Oswald wäre zu prokrastiniert. Der würde das mit der Vorbereitung so lange rausschieben, dass er eh nicht mit könnte. Wir haben uns vorhin unterhalten, der Sven und ich, wie hoch wir schon mal gegessen haben. Ja, und er war da im Flugzeug, okay, aber er sagt, das gilt zählt nicht ganz, 10 Kilometer. Ich habe es immerhin 100 Stockwerk hoch geschafft. Wie hoch hast du am höchsten gegessen?
Also meine höchste Höhe war bis jetzt 7800 Meter. Aber ob man das als Essen bezeichnet, ich habe etwas gekaut, was sehr breiig war.
Und was war
es nicht
denn?
Geschmeckt. Es war wirklich Schokolade aus der Tube.
Okay.
Das habe ich aber eher vom Verstand gemacht, nicht vom Hungergefühl her nicht. Weil in dieser Höhe hat man wenig Hungergefühl, sondern eher das Durstgefühl.
Okay, du wusstest also, du musst ein bisschen was essen, damit es überhaupt weitergeht, damit die Maschine arbeiten kann.
Ja, das sollte man gerade in dieser Höhe machen, weil das Entscheidende ist der Rückweg, nicht das Hochgehen.
Okay, also zu der Expedition, für die Sie sich auch noch bewerben können, darüber sprechen wir gleich. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen was zu deiner Person erfahren. Wie kamst du denn auf die Idee, ich will hoch hinaus? Also was ist so deine Geschichte?
Also meine Geschichte hat mit dem Bergsteigen wirklich etwas spät angefangen. Erst mit 18 Jahren, als ich das erste Mal in der Sächsischen Schweiz war. Und fand diese Sportarten, diese Kletterer, die da zwischen diesen Felstürmen geturnt haben, aus meiner Sicht faszinierend. Dann durfte ich das erste Mal mit diesen Leuten in die Hohe Tatra. Und das war für mich ganz beeindruckend, weil ich war früher mal Hochleistungssportler mit 40 Stunden Sport in der Woche. Und das waren solche harten Jungs damals. Und da habe ich gedacht, oh, das würde mich reizen. Und dann von diesen Bergen ging es immer höher hinaus.
Mhm. Welche Sportart hast du ursprünglich gemacht?
Ich habe mal früher hochleistungsmäßig Fechten gemacht.
Fechten, okay, aber das ist ja dann, würde ich doch sagen, eine ganz, ganz andere Nummer. Da kommt es auch auf ganz andere körperliche Fähigkeiten an, oder?
Ich glaube, es ist auch eine Kampfsportart, muss ich mal so sagen, wo es heißt, Willen bist, also man möchte gern gewinnen. Und ich glaube, das kann man in sehr, sehr vielen Sportarten ja dann auch umsetzen.
So, also du hast ja nicht nur dieses Klettern für dich entdeckt, sondern auch so ein bisschen dein Hobby zum Beruf gemacht, weil du bist auch Industriekletterer, hast du uns verraten.
Ja, ich habe früher so die Grundform des Verdienst haben wir schon zu DDR-Zeiten als Industriekletterer gemacht. Damals aus dem Zwang, dass der Staat keine Rüstung und Hebebühne hatte. Und da wurden wir dann gesucht als Kletterer. Und heute in der modernen Welt rechnet man mittlerweile mit uns und arbeitet auch mit uns.
Weil du sagst, keine Rüstung, keine Hebebühne. Ein Industriekletterer ist sowas wie ein Bauschlosser, der aber hochklettert und dann die Arbeit macht, die sonst ein Schlosser machen würde? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ein Industriekletterer ist derjenige, der an, sagen wir mal, an Objekten oder an Sachen herankommt, wo es oft nur mit großem technischen Aufwand unproportional Wirkung hat, mit Krananlagen, Gerüstung oder sagen wir mal selbst ein Fensterputzer im siebten Stock, da muss ich eine große Verwahrungsanlage aufbauen. Ich kann zwei Seile runterwerfen in 5 Minuten und kann die Stelle genauso gut putzen.
Und ihr müsst dann theoretisch auch das alles machen können, was die anderen können müssten, wenn sie da hochfahren würden?
Mittlerweile, muss ich wirklich sagen, werden die Berufe ausgebildet zum Höhenarbeiter. Also sprich, es ist oft sinnvoller, einen guten Fensterputzer zum Höhenarbeiter auszubilden, weil die Industriekletterer können nicht alle Berufe ausführen.
Ja, die haben vor allem keinen Bock zu putzen, sagst du. Jetzt finde ich es lustig, dein Laden heißt Aussteiger. Aber du bist ja eigentlich, wenn man jetzt was kommerziell macht, einen Laden hat, Touren organisiert, ist man eigentlich eher Einsteiger.
In dem Fall, nein, ich muss dazu sagen, dass wir mal früher ein Logo hatten und vor 20 Jahren, da ging ein Mann mit einem Aktenkoffer durch die Tür und kam aus der anderen Tür mit einem Rucksack raus.
Cool.
Das war unser Logo und auch aus meiner Sicht, glaube ich, mein Leben war auch immer so. Wir haben uns immer in der Natur wohlgefühlt mit dem Rucksack und das machen wir auch heute noch.
Heute ist es natürlich so, du musst ein neues Logo machen, wo der Hipster mit dem Jutebeutel, über den wir gerade sprachen, reingeht und dann mit dem Rucksack rauskommt.
Also da muss ich sagen, auch unsere Rucksäcke sehen, glaube ich, ein bisschen mittlerweile spacig aus, der Jugend entsprechend, aber ganz so ist es noch nicht.
Mhm. Was war denn das Interessanteste, was du als Industriekletterer jemals machen durftest?
Ich glaube, mein interessantester Job war im Reichstag, im Bundesplenarsaal und zwar über dem Rednerpult, hinter, wo der Adler, den ja jeder kennt, rechts und links durfte ich die, glaube ich, interessantesten Boxen Deutschlands aufhängen.
Cool. Und hast du oben auf dem Adler irgendwas dich verewigt, sagen wir mal, mit so einem kleinen weißen Edding oder so?
Nein, das haben wir natürlich damals nicht gemacht. Aber es war, muss ich sagen, dadurch durch die Glaskuppel abzuseilen, es war schon eine sehr schöne, interessante, schwere Aufgabe.
So, wir sprechen gleich über die Expedition. Das ist ja auch so eine Herzensangelegenheit für dich. Wie oft warst du schon auf so hohen Bergen?
Also ich stand auf einem 8000er, war mehrmals am 8000er, stand auf sehr vielen 7000er, 6000er etc.
Gut. Ich stand auf dem 80er,
ja.
Teufelsberg.
Ja, ich auf dem 60er, Haneberg.
Ja. Die Luft war da ein bisschen dünn, aber ob das reicht als Qualifikation, um mitzukommen und wie viele Bewerber es gibt, das erfahren wir alles gleich. Jetzt spielen wir ein bisschen Musik.
So sieht's aus. Mal, du bleibst schön bei uns.
2 auf 1.
Der Song heißt jedenfalls Do Not Claim Them Anymore. Das ist total chillig. Bringt uns also auch in die richtige Stimmung für das, worüber wir jetzt sprechen. Denn Mario Bornstein ist bei uns der Aussteiger von dem Aussteiger, der mit vielen Berlinern und einem Radio 1-Hörer oder einer Radio 1-Hörerin auf den Broad Peak in Pakistan einen wohl sehr, sehr schönen 8000er steigt. Und er hat gerade während die Musik lief und wir uns unterhalten haben, gesagt, auf so einen 8000er zu gehen, das ist für mich wie Urlaub. Und das finde ich ist eine schöne Einstellung.
Finde ich auch, weil für mich ist ja Urlaub wie Urlaub. Also ich meine, jetzt mal ehrlich, was muss ich denn können oder sein, um überhaupt daran zu denken, an dieser Expedition teilnehmen zu wollen, Mario? Was ist da realistisch?
Realistisch ist auf jeden Fall, dass man ein Bergsteiger sein sollte, also sich damit auskennen sollte. Gerade in dieser Höhe muss man schon mit Steigeisen gelaufen haben, schon mal konfrontiert worden sein mit der Höhe und einfach wissen, auf was man sich einlässt.
Mit der Höhe heißt, also wenn ich noch nie einen 8000er gemacht habe, aber ich war schon mal auf 6000, würdest du sagen, okay geht oder?
Auf jeden Fall. Mhm. Wir haben auch so diese Grundvoraussetzung gesagt, dass es 4000 ist, weil ab 3500 merkt man den Höhenunterschied wirklich merklich. Und wer denn 5000 und 6000 hinter sich hat, der weiß auf jeden Fall, auf was er sich einlässt, weil man quält sich in 6000, glaube ich, auch ziemlich ähnlich wie in 7 und in 8000.
Also ich merke schon 2000 Meter Höhenunterschied im Skiurlaub, aber egal.
Du merkst doch schon hier Treppensteigen, du fährst doch mal im Fahrstuhl hier.
Ja, ja, kriege ich immer Kopfschmerzen durch die Höhe, den fehlenden Druck. Mario, jetzt rufen wir ja auf dazu, sich zu beteiligen und da mitzumachen. Wie viele Bewerber habt ihr denn bereits für die Aktion?
Wir haben mittlerweile in Berlin-Brandenburg fast 300 Bewerber. Und täglich kommen so 10 neue dazu. Das ist für mich unwahrscheinlich beeindruckend, dass sich wirklich für so eine Höhe sich so viel bewerben.
Und das Besondere ist ja, das geht ja im Sommer los und vor allem, das ist ja eine Expedition, die ist nicht, wir fliegen mit dem Heli bis unten hin, laufen mal eben hoch und wieder runter. Ihr seid 7 Wochen unterwegs, oder?
Ja, und das ist ja das Beeindruckende, dass kurzfristig doch so viele Leute diese Zeit zur Verfügung haben.
Wie wird die Tour denn konkret aussehen? Also schleppt man alles zum Beispiel an Proviant mit oder gibt es da bis zu einer gewissen Höhe viele Stationen, wo man einkehrt, das Land auch ein bisschen kennenlernt?
Wir fahren etwa 3 Tage mit LKWs und Jeeps ran an Karakorum-Gletscher. laufen dann so knapp 9 Tage wirklich zu Fuß mit Trägern, wir mit leichtem Gepäck, das heißt so 5 bis 10 Kilo.
Also die Träger sind nicht für euch, die sind für das Zusatzgepäck.
Nein, die Träger sind nicht für uns, sondern wirklich für das Zusatzgepäck bis zum Basislager. Wir sind einer der ganz, ganz wenigen Expeditionen, vielleicht auch die einzige am Berg, die keine Höhenträger hat. Die Träger werden dann wieder nach Hause gehen. Und vor Ort im Basislager haben wir einen Küchenbeut, den wir auch schon kennen, und einen Offizier sozusagen, der auf uns aufpasst. Und am Berg wird alles selbstständig organisiert, getragen und bis zum Schluss hoffentlich erfolgreich abgeschlossen sein.
So, wenn ich jetzt so 7 Wochen Urlaub, weil du sagst, das ist für dich wie Urlaub, in All-Inclusive buche, dann muss ich ja ganz schön tief in die Tasche greifen. Was kostet denn sowas, wenn man sowas als normaler Mensch macht?
Und nicht gewinnt, genau.
Ja, genau. Und nicht subventioniert wird.
Oder das so. Knapp kostet etwa 10.000 Euro, plus dass man natürlich eine eigene komplette Ausrüstung braucht.
Gut, aber für 7 Wochen, also da gibt's Pauschalurlaub, der auch irgendwie für 2 Wochen.
Da hast du aber auch ein bisschen so Pool dabei.
Cluburlaub und so. Ja, ja, aber kein Herrn Bornschein, der mir den Broad Peak zeigt.
Sag mal ganz kurz, Mario, sind das nur Kerle, die sich da bewerben, oder sind da auch viele Frauen dabei unter den Radio 1-Hörerinnen? Das interessiert mich schon mal.
Wir haben knapp 12% Frauenbewerbung dabei.
Knapp 12%, natürlich die besseren 12%. Und jetzt erzähl uns noch was vom Broad Peak selbst. Was ist das Schöne an dem Berg?
Ich glaube, der Broad Peak ist dadurch, dass er in Pakistan steht, in einer der schönsten Bergregionen der Welt. Es sind mehrere 8000 in der Umgebung und wahnsinnsbizarre Felslandschaften beim Reingehen. Und wenn man diesen Gipfel erreicht, guckt man definitiv auf den schönsten Berg der Welt. Das ist der K2. Und das ist, glaube ich, schon diesen Blick möchte man gern als Bergsteiger haben oder selber den K2.
Sag mal, wenn man so hoch will, auf so ein 8000er drauf, kann man jetzt ja sagen, okay, ich habe ein Lotto gewonnen, ich bin jetzt der glückliche Typ aus, weiß ich nicht genau, wo der war, der irgendwie 48 Millionen alleine abgeräumt hat, da fliege ich halt mit dem Heli rauf. Aber das geht gar nicht, ne? So hoch können die gar nicht fliegen, oder?
Also es gibt einen Weltrekord mittlerweile, dass kurzzeitig ein Helikopter auf den Everest kurz getitscht hat, würde ich jetzt mal bezeichnen. Ich habe die größte Rettungsaktion mal in 7000 Meter erleben dürfen mit dem Helikopter, aber das ist eigentlich absolut grenzwertig. Da geht auch der Pilot wirklich sein Lebensrisiko ein.
Was ist denn das Schlimme da oben? Was sind die Risiken? Ist es da besonders kalt, besonders dünne Luft, oder?
Also gerade im Himalaya ist es nicht die extremste Kälte, sondern es ist wirklich die Höhe mit dem geringen Sauerstoffanteil.
Wie lange kann man sich noch bewerben? Als Frau wahrscheinlich bis einen Tag vorher, weil ihr habt ja nur knapp 12%.
Also wir können bis Ende diesen Monats, bis Ende April sozusagen, denn der Teilnehmer wird so um den, sagen wir mal, 3. bis 5. Mai feststehen.
Also 1,5 Wochen gibt's noch, ja, wo man sich bewerben kann für die große Exposition, wie Winnie Pooh sagen würde, auf den Broad Peak in Pakistan. Ich bin froh, Mario Bornschein ist dabei, deswegen bin ich ganz sicher, ihr kommt nicht nur sicher wieder unten an, sondern ihr werdet auch fantastische Erlebnisse haben und davon.
Und ihr werdet fantastisch berichten hier im Radio 1-Programm, das ist super. Also wir werden im Sommer hier im Warmen sitzen und ganz entspannt irgendwie euch lauschen, die euch uns wahrscheinlich täglich von eurer coolen Expedition erzählen.
Und ihr könnt ja, weil ihr eh nicht so viel Gepäck da hochschleppen müsst, könnt ihr noch einen Kühlakku mitnehmen und dann könnt ihr uns ein bisschen Schnee von da oben mitbringen, weil wir haben ja jetzt gar keinen mehr, wir vermissen den schon.
Ich nicht.
Ja, wir haben ja den Vorteil, wir haben gutes Eis fürs Getränk und wir werden ja bei euch sein per Satellitentelefon. Ihr könnt das also dann live erleben.
Wunderbar.
Mario, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio und viel Spaß beim Auswählen des Radio 1-Hörers oder der Radio 1-Hörerin, die mit darf, und natürlich viel Glück und Erfolg bei der Expedition. Für unsere Hörerinnen und Hörer ist das ja so ein Ding, was man nur einmal im Leben macht. Wir haben hier die passende Musik dazu. Die Talking Heads mit Once in a Lifetime.
Ich freue mich. Übrigens, zu Weihnachten habe ich auch so eine Expedition vorbereitet. Da erstürme ich den Vanillegipfel.
Oh.
Machst du mit?
Lass mich kurz nachdenken. Nein.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, 1 Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.